Also herzlich willkommen am Donnerstag heute. Grundlagen der Grundlagen hieß die Reihe, die wir mit dem Sebastian uns ausgedacht haben, zum Thema Grundlagen elektronischer Klangsynthese. Und heute geht es um die Grundlagen der Granularsynthese. Granularsynthese ist so ein Wort, wird immer mal erwähnt. Manche wissen vielleicht, worum es geht. An und für sich ist das relativ banal. Also braucht man bloß zwei Folien, um das zu erklären, wie das funktioniert. Da ist nicht viel dabei. Viel einfacher sozusagen noch als das, was wir das letzte Mal hatten mit der subtraktiven und additiven Synthese. Da muss man irgendwie ein bisschen mehr noch sagen dazu. Ich will, also grob werde ich ein bisschen was Theoretisches erzählen. Es gibt einen kleinen geschichtlichen Abriss. Dann werde ich euch oder wir werden euch ein paar Soundbeispiele vorspielen, damit man ungefähr weiß, worum es geht, was das ist, wie das klingt. Und zwar die ich rausgesucht habe, die sind alle ein bisschen historisch tatsächlich. Das ist das, was man gut findet, weil aktuelle Sachen eben, da komme ich danach dazu, dann eher sozusagen so als Effekt in ein Programm eingebaut sind. Da kann man nicht mehr so sagen, das Stück ist jetzt mit Granularsynthese, weil irgendwie 95% der heutigen Musik, die mit Ableton Live gemacht wird, da steckt überall Granularsynthese drin, zum Beispiel. Aber da kann man nicht mehr sagen, ah oh, ja, hier hört man, das ist und so gemacht. Also, genau. Genau, und dann zum Schluss zeigen wir noch zwei Programme. Ich habe so einen historischen Klon sozusagen, also einen Klon von so einem ganz historischen Programm von jemandem, und der Sebastian zeigt irgendwie so eine eher, ich sag mal, praktische Anwendung. Was meins ist immer ein bisschen akademisch, was ich mache. Also, was ist Granularsynthese? An und für sich, ganz einfach, hier, manche haben schon drauf geguckt, ist es die Klangerzeugung aus den kleinsten tonalen Bausteinen, den Cranes. Also in dem Buch hier von Curtis Rhodes, das ist auch einer der Pioniere da auf dem Gebiet, der hat von, für die Physiker, der hat von Welle-Teilchendualismus gesprochen. Also man könnte den Klang irgendwie als Welle darstellen, als die Wave, die man sich irgendwo in seinem Programm anguckt, aber man kann irgendwie auch anders rangehen und das als so kleine, irgendwie teilchenartige Bausteine betrachten, und dann spricht er halt von diesen Cranes. Und was sind diese Cranes? Das sind irgendwie hier, also hier habe ich mal so einen Ausschnitt aus so einer Wave gemacht, wo ich gerade so einen Crane aufgenommen habe. Also es sind so kleine Klangfetzen, sage ich mal, von einer Millisekunde bis 100 Millisekunden ungefähr. Natürlich ist das nur so eine grobe Grenze, die können natürlich viel kürzer sein und auch viel länger. Aber also für alle, die mit elektronischer Musik was machen, wenn man so einen 1 Millisekunden langen Sound irgendwie abspielt, hört man eigentlich nichts außer ein Klicken. Also das hier, was man hier drüben sieht, ich kann es jetzt nicht abspielen, aber das ist eigentlich nur so Klick. Da hört man nichts. Und aus diesen kleinen Bausteinen werden dann eben diese Klänge so recht gebastelt. Ich spüre euch da noch was vor, damit es dann nicht so theoretisch ist. Aber, also aus was besteht dann so ein Crane? Da gibt es eine Zeitdomain sozusagen, also eine Hüllkurve über das Ding. Wie lang ist das? Eben diese eine bis 100 Millisekunde. Und wie oft wird das gestartet? Wann wird das gestartet? Also sozusagen irgendwie so eine Ebene. Das könnte man irgendwie in dieser Sample-Beschreibung irgendwie darstellen, also das, was man hier auch sieht. Und dann gibt es aber noch so eine Frequenzdomäne, und da hatten wir das letzte Mal ziemlich viel drüber gesprochen, also was für Frequenzen, was für Töne sind in diesem Crane drin, sind das irgendwie Sinustöne, sind das irgendwie Klanggemische, ist das nur ein Rauschen, ist das ein Ausschnitt aus dem Soundsample, kann eigentlich alles Mögliche sein. Genau, und da steht eben diese Beschreibung mit den Cranes, ist halt ein völliger Gegensatz irgendwie zu so einer reinen Sample-Beschreibung. Okay, ich habe irgendwie so eine Wave und die gucke ich mir an, und da ist es laut, da ist leise und da sieht es so und so aus. Oder eher eine Fourier-Beschreibung, die sich eher mit den Frequenzen beschäftigt, die in dem Sound drin sind. Genau, also das grob dazu. Ich mache mal erstmal das und dann komme ich zu der Geschichte. Also wie sieht das aus? So eine Hüllkurven können irgendwie so eine Gauss-Glockenkurven sein, oder hier so eigentlich das gleiche wie hier oben, bloß dass hier oben so eine flache, also so ein Plateau eingebaut ist. Das ist irgendwie das wahrscheinlich geeignetste dafür, weil da hört man beim Ein- und Ausfäden des Cranes hört man halt keine zusätzlichen Sounds, die da reinkommen, wie wenn man jetzt hier so ein Trapezform nehmen würde, dann hat man natürlich an den Ecken irgendwie hochfrequente Anteile, die aber mit dem Crane selbst nichts zu tun hat. Dann gibt's noch die Variante irgendwie hier so solche, also die können eigentlich beliebige Formen haben, irgendwie müssen sie mal bei 0 anfangen und wieder bei 0 aufhören, damit man eben von dem abgeschlossenen Ding sprechen kann. Genau, also das so eine Hüllkurve, das kann, also so können die aussehen. Dann irgendwie die Dauern, das können immer wieder die gleiche konstante Dauern sein, die können irgendwie zufällig sein, also mal ist einer kurz, mal ist einer lang und die können irgendwie in dem Gemisch drin sein oder speziell ist dann zum Beispiel frequenzabhängig, also je nachdem, was für Frequenzen in dem Crane drin sind oder eben wie oft die Frequenz, wie oft sozusagen so eine Hüllkurve oder so ein Crane gestartet wird, spielt da eine Rolle. Also dann komme ich später noch dazu. Und die Wellenform, also was dann sozusagen hier drin ist, das kann einmal komplett synthetisch sein, Sinustöne beispielsweise oder Sinustongemische oder weißes Rauschen oder hier gesampelt, also irgendein Sound, den man halt irgendwo aufgenommen hat oder der zum Beispiel in Ableton Live jetzt als Beispiel da irgendwie so ein Ding ist, den man dann hoch oder runter pitcht. Sowas kann es auch sein. Und dann ist natürlich wichtig, bei den Samples, an welcher Position bin ich denn gerade, wo wurden da gestartet, sozusagen. Genau, das dazu. Jetzt kommt mal hier so ein bisschen ein Bild, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das ist an und für sich die einfachste Variante, so einen, irgendwie so einen granularen Synthesizer herzustellen. Das Bild habe ich hier aus diesem dicken Buch von Curtis Rhodes, der da irgendwie ziemlich viel über Computermusik geschrieben hat. Und wie sieht das aus? Also ich habe hier irgendwie so ein Crane, dieses Envelope, was ich euch gezeigt habe. Und dann hier zum Beispiel ist nur so eine Sinuskurve, also so eine Periode von so einem Sinus drin. Also das nennt man dann auch Sinus Crane direkt. Und der kann dann halt beliebig gestartet werden. Also. Und dann mischt man einfach dann den Sound daraus. Vielleicht wird das alles klar, wenn ich dann mal was vorspiele. Was interessant ist oder was wichtig ist, also das ist eine ganz einfache Variante, da hat man irgendwie nicht viel zu steuern, da kann man die Lautstärke von den Crane hier machen und vielleicht noch die Frequenz und wie oft, aber dann wird es auch schon viel. Also Lautstärke, wie lang soll das Crane sein, wie soll die Hüllkurve aussehen, was für eine Wellenform oder was ist da drin, an welcher Stelle im Sample bin ich, sind halt irgendwie schon Parameter, die man für jedes einzelne Crane bestimmen kann. Und dann gibt es halt, also hier D, also das soll N sein, und D ist irgendwie die Crane-Dichte, also wie viele Cranes pro Sekunde starte ich. Und jetzt angenommen, das sind hier 10 Parameter, die ich hier oben habe, und dann habe ich 1000 Cranes pro Sekunde, also es kommt durchaus vor, dass man 1000 hat. Dann hat man irgendwie 10.000 Parameter, die man irgendwie pro Sekunde steuern müsste. Entweder man hat halt total statische Sounds, dann ist das kein Problem, dann nimmt man immer für jedes Mal das gleiche Set sozusagen, oder man muss sich eben irgendwie höhere Organisationsebenen ausdenken, was dann in den allen möglichen Programmen dann sozusagen drin ist. Also dass man sich irgendwie überlegt, was gibt man zum Beispiel nur Parametergrenzen an und innerhalb dieser Parametergrenzen werden die Werte zufällig irgendwie ausgewürfelt oder sollen die sich irgendwie kontinuierlich verändern in bestimmte Richtungen. Jetzt zum Beispiel könnte man sich vorstellen, in dem Sound-Sample, dass man eben langsam quasi durch das Sample durchfährt. Das wäre ein Parameter, den man dann einfach automatisch quasi irgendwie von dem Programm steuern lässt. Genau. Und es gibt verschiedene Verfahren. Also Fourier, Wave, also vielleicht ist das auch zu kompliziert, aber ich muss es sagen, der Vollständigkeit halber. Also Fourier, Wavelet, Grids, das ist sozusagen das, was man eben in dem Ableton Live vorfindet. Da wird ein Sound analysiert. Da werden die Frequenzen rausgesucht, die das hat. Und man kann in der Wave, also aus dem Ortsraum, sozusagen aus dem, was man hier unten jetzt zum Beispiel sieht, irgendwie in den Frequenzraum übergehen. Da hat man nur noch Frequenzen und Phasen, über die man was weiß. Und dann kann man das wieder resynthetisieren. Und das macht man eigentlich, indem man das sozusagen in ganz kleine Stückchen hackt und das immer wieder analysiert und dann resynthetisiert. Und an dieser Stelle kann man eben eingreifen und sagen, okay, ich will, dass das jetzt alles eine Oktave höher ist und dann schiebe ich einfach im Frequenzraum das alles eine Oktave höher, resynthetisiere das und habe dann quasi dieses Pitch-Shift gemacht. Time-Shift ist eigentlich genau das gleiche, ich muss das dann bloß langsamer abspielen, dann werden die Cranes halt langsamer abgespielt und dann muss ich es aber zusätzlich noch in der Frequenz wieder anpassen, dass es eben das ist, was vorher ist. Also, ja?
Eine Frage, wird dann jedes Crane einzeln Fourier transformiert, angeguckt, genau, was da drin ist?
Für jedes Crane einzeln sozusagen. Genau. Also das ist sozusagen das, was heute, also es gibt hier, du hast mir eine Radiosendung geschickt, 95% aller Musik, die heute, aller elektronischen Musik, die heute gemacht wird, basiert sozusagen irgendwie darauf. Weil es in allen möglichen Programmen immer einfach mit dabei ist, ohne dass man jetzt das explizit angeben muss, macht dies und das mit Granularsynthese, es wird einfach gemacht und der Nutzer merkt davon gar nichts mehr. Dann gibt es die Variante, das funktioniert so ähnlich, da werden, also hier bei dem oberen sind die Cranes dann immer im gleichen Abstand, das sind immer, die sind immer gleich groß, da werden irgendwie eine bestimmte Länge definiert, wie lange die Fourier-Transformation gemacht werden muss. Bei dem anderen hier unten, da ist es ein bisschen komplizierter, da wird immer reingeguckt in jedes, in dem immer so vorneweg ein Stück, was kommen denn für Frequenzen als nächstes, und dann wird, damit es eben möglichst harmonisch passt, dann noch die Länge des Grains mit angepasst und wie oft dann welche Grains kommen sollen und so. Aber im Prinzip funktioniert es wieder ähnlich. Ich habe irgendeinen Sound, der wird analysiert und resynthetisiert.
Wird die Länge des Grains dann auf die tiefste Frequenz angepasst?
Das kann man dann in verschiedene Varianten. Also klar, auf die tiefste ist wahrscheinlich das irgendwie naheliegendste, aber ich, also das ist ein ganzes Kapitel in dem Buch. Nur darüber, das habe ich mir gesehen. Das ist vielleicht nur so. Nur als das gibt's und wer will, der kann sich das nochmal durchlesen. Dann gibt es die quasi synchronen Streams, das heißt, ich habe irgendwie einen Sinuston und lasse den durchlaufen und packe immer wieder so, also hier unten sieht man mal so einen Crane, das ist jetzt aber eher für den vierten Punkt dann, aber ich habe irgendwie so einen und dann kommt der gleiche wieder und die Abstände sind immer gleich und die Crane-Längen sind immer gleich und das ist eigentlich nichts anderes als so Ringmodulation. Also ist, aber hat man früher eben auch gemacht. Und man kann jetzt noch sagen, okay, bei jedem Crane tue ich die Phase ein bisschen verschieben und so, da kommen dann noch andere Töne mit rein oder andere Effekte mit dazu. Ist aber nicht so spannend. Was so historisch sozusagen, das, was Spannendes ist, sind so asynchrone Clouds. Das ist so, was ich unten sehe. Also ich habe irgendwie Sinus-Cranes und die werden jetzt, also jetzt als Beispiel hier ist es halt, sind Sinus-Cranes und da wird halt irgendwie, man sieht es, also verschiedene Frequenzen, verschiedene Lautstärken, verschiedene Längen und zufällig sozusagen, also nur so eine mittlere Dichte pro Sekunde, die ich habe. Und die werden dann einfach gewürfelt und dann kommt was raus. Und das sind dann halt so Clouds, das spiele ich euch dann noch vor. Klingt eigentlich, also ist eine ganz witzige Sache, aber muss man halt sehen, was man damit macht. Und was auch ganz interessant ist, das zeigt der Sebastian dann noch, da gibt es ein Programm für Windows, GranuLab, da so zeitgranulierte Sachen. Also ich habe irgendwie einen gesampelten Sound zum Beispiel und gehe da halt durch und spiele an bestimmten Stellen das ab und kann dann irgendwie so stehen bleiben an einer bestimmten Stelle oder fahre langsam durch oder bin ein bisschen schneller, also so in der Art und kann dann auch das, was du machst, das ist dann, geht dann genauso gut auch, wird dann auch asynchron, wenn man will, kann man also so ein bisschen hin und her mischen. Genau, vielleicht jetzt nochmal zur Geschichte. Das war hier vorne. Also, da wird immer ganz viel dazu geschrieben, wer was wie gemacht hat. Ich mache es nur der Vollständigkeit halber, damit ihr das auch wisst. Also irgendwie 1616 hat Isaac Beckmann sich die Korpuskulartheorie des Klangs überlegt, hat irgendwie gar nichts mit Granularsynthese zu tun, wird aber in allen Büchern immer wieder erwähnt, dass der das schon mal gemacht hat. Der hatte sich irgendwie überlegt, na, wenn ich so eine Saite an der Gitarre schnipse, dann wird irgendwie, der hat das nicht so in Wellen gedacht, sondern der hat immer so an so kleine Partikel gedacht, die dann durch die Luft quasi fliegen und dann auf das Ohr treffen und dann irgendwie den Reiz stimulieren, irgendwie so mit, wie Wassertropfen oder so. Also, okay, könnte man sagen, hat was mit granularer Theorie zu tun, aber hat es eigentlich nicht. Der erste, der sich wirklich damit beschäftigt hat, war dieser Dennis Geber, der hat in den 1940er Jahren erste Experimente da mitgemacht, und zwar hat er so Klanggranulatoren gebaut auf Filmprojektorbasis. Also wer das vielleicht kennt, man hat früher auf den 32mm Filme die Tonspur nicht als magnetische Spur gehabt, sondern als Ton, also als Lichtspur sozusagen. Das waren einfach, da hat man sozusagen die Wave irgendwie gesehen und es wurde durchleuchtet und auf der anderen Seite waren fotoempfindlicher Widerstand, der durch das Licht immer gesteuert wurde, und da wurde sozusagen der Ton einfach über den Film, das war dann direkt Tonfilm, konnte man damit machen, und er hat dann halt angefangen, damit Experimente zu machen, und er hat sowas ausprobiert, eben wie Pitch Shift und Time Scratching Sachen, also Töne irgendwie in der Tonhöhe zu verändern, ohne dass sich die Länge ändert, beziehungsweise hat er eben die Länge verändert, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Und er hat auch die Theorie aufgestellt, die dann von jemand anders bewiesen wurde, den habe ich jetzt hier nicht mit drauf, dass man also sozusagen als Kontrast zu diesem anderen, was wir das letzte Mal hatten mit dieser Fourier-Transformation, dass man auch mit dieser granularen Beschreibung sozusagen jeden Klang beschreiben kann und sozusagen jeden Klang, den man sich nur vorstellen kann, erzeugen könnte. Aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil es viel mehr Parameter sind und so weiter. Dann der Erste, der wirklich sich musikalisch damit beschäftigt hat, hat aber auch noch keine wirkliche Granularsynthese gemacht, war Yannis Xenakis und seine Analogik A und B. Das sind so Streichkonzerte mit Tonbandeinspielungen. Und er hat, da gab es dann schon Tonbandvarianten und das konnte man halt schneiden. Und er hat halt wirklich sich hingesetzt und ganz kleine Tonbandstückchen zusammengeschnitten und hat das dann gemacht. Er hat auch noch nicht von granularer Synthese gesprochen, aber er war sozusagen so ein Vorläufer. Und der Erste, der es wirklich gemacht hat, war dann Curtis Rhodes. Der hat die erste computergestützte Granularsynthese gemacht. Und in dieser Radiosendung, da gibt es ein Interview von ihm und es ist ganz witzig, wie er es beschreibt. Also man hat irgendwie ein bisschen Code geschrieben, also irgendwie ein paar Zeilen, die irgendwie sagen, okay, so und so viele Grains pro Sekunde und das soll da drin sein. Und dann ist er an der Uni ins Rechenzentrum gegangen. Da musste er das dann noch nicht so wie am Computer, wo man es sieht, sondern wirklich noch jede Zeile Code einzeln dann auf den Rechner übertragen. Und dann hat es 4 Wochen gedauert, bis das durchgerechnet war. Und danach hat er eine Minute lang Sound gehabt. Das hat er sich angehört, hat gedacht, ist irgendwie nicht so spannend, muss ich also nochmal irgendwie was verändern. Hat dann wieder irgendwie Kleinigkeiten verändert, ist wieder zu dem Rechenzentrum gegangen. War es also noch richtig kompliziert so, aber war halt schon so der Erste, der das so machen konnte. Und also dann, er hat das Stück, was ich euch vorspiele, nennt sich Tense Vertex. Das ist so eine Reihe, der hat ganz viel gemacht. Er hat auch ein Programm geschrieben, das nennt sich Cloud Generator. Das gibt es für Mac, gibt es das runterzuladen. Ja, man hat alles für Mac gemacht. Kann man ein bisschen rumspielen. Ich kann euch das leider nicht zeigen. Ich zeige euch einen Klon davon für Super Collider. Und der hat dann auch angefangen, eben diese höheren Organisationsstrukturen da so einzuführen und so zu gucken. Der nächste, das will ich euch vorspielen auch, das ist River Run, also Barry Truex hat auch sehr viel gemacht mit granularer Synthese und hatte dann dieses so Pot, nannte sich das, da ist sogar mal ein Bild. Vielleicht kann ich euch das mal zeigen. Ach nee. Achtung. Also der saß dann halt an solchen Dingern da. Das sind so größere Computer und hat sich da halt hingesetzt. Und das war dann hier dieses Pod. War dann schon direkt irgendwie so ein Computer, der extra dafür gemacht war, irgendwie Sound zu erzeugen. Aber also ganz anders als heute. Wir haben heute echt Glück, dass wir das einfach so, jeder kann das auf dem Computer machen. Und sogar mit dem Handy geht es alles halt schon und so. Genau.
Also das Programm heißt Granulab, ist ein ziemlich altes Windows-Programm, was irgendwie 2003 hat der Entwickler sich irgendwann mal entschlossen, das Programm einzustellen. 2010 oder so hat er dann doch wieder weiterentwickelt. Das war irgendwie damals, als ich das erste Mal entdeckt habe, ziemlich unbedienbar, weil das irgendwie selbst in der niedrigsten Qualitätsstufe so ein Rechner schnell in die Knie gezwungen hat. Inzwischen macht das richtig viel Spaß. Also ich habe jetzt mal eine Gesangsaufnahme ausgewählt, um zu zeigen, was man mit Granularsynthese noch machen kann. Das habe ich jetzt geladen und klingt, wenn ich es abspiele, erstmal so. Wenn ich das so abspiele, klingt das zwar erstmal wie die originale Aufnahme, man hört bloß an diesem bisschen geflattert, das ist halt irgendwie schon granuliert ist, aber eigentlich ist es schon in seine Cranes zerlegt, also in die einzelnen Körner, aber weil die in der gleichen Reihenfolge und im selben Abstand abgespielt werden, klingt es quasi wie das Original und genau. Lustig wird es dann halt erst, wenn ich die Abspielgeschwindigkeit oder irgendwelche anderen Parameter ändere. Also das wäre dann ein Viertel der Geschwindigkeit. Und das ist auch das, was Felix eben schon meinte, halt eben das, was irgendwie am häufigsten eingesetzt wird, eben als eine Form von Time-Stretching bei Ableton oder anderer Musiksoftware. Das funktioniert eigentlich nach dem Prinzip, geht auch in die andere Richtung, also kann ich auch schneller machen. Wäre jetzt doppelte Geschwindigkeit. Und aber schön ist bei so einem Granulator, dass ich die Geschwindigkeit auch einfach anhalten kann. Dann könnte ich einfach im Sound stehen bleiben und auch wenn ich die Länge der Cranes noch ein bisschen verlängere, quasi im Moment einfrieren, in einem Sound, der eigentlich nicht statisch ist. Also das, ja. Ja.
Wenn du es jetzt noch ein bisschen dazu fallst,
dann... Genau. Also jetzt kurz zur Erklärung. Also dieser Regler wäre die Abspielgeschwindigkeit, das ist die Länge der Cranes. Ja. Und das ist die Frequenz, mit der die Cranes kommen. Und dann gibt es daneben noch kleine Regler, mit denen ich jeden Parameter verzufallen kann. Also wenn ich die Länge verzufalle, klingt das schon weniger statisch als vorher. Das wäre dann jetzt noch die Frequenz. Könnte ich wiederum langsam im Sample hin und her fahren, irgendwie ein Stück rückwärts gehen und dann die Umkehrung des Time-Stretchings, nämlich das Pitch-Shifting, das quasi die Abspielgeschwindigkeit gleich bleibt, ich aber die Tonhöhe ändern kann. Irgendwie so ungefähr eine Oktave unter normal. Das könnte ich halt auch wieder verzufallen. Ja, vielleicht ein anderes Ding noch ganz kurz. Das wäre... Also das ist eigentlich egal, welche Software, weil die ähneln sich in ihren Parametern. Das wäre noch Argot Luna. Nee, Moment. Das sieht dann so aus, macht aber im Prinzip das Gleiche. Also ich habe die gleichen Parameter. Also Abspielgeschwindigkeit kann ich hier natürlich nicht einstellen, weil das nur mit Live-Input arbeitet. Das hat jetzt wieder das Gesangssample, aber ansonsten könnte ich den Abstand der Cranes einstellen und die Länge, also und das gestaltet. Also das Ergebnis ist so.
Ist das ein freies VST-Plugin?
Ja, und das gibt es auch für alle Plattformen, deswegen habe ich das noch, also oder für die gängigen zumindest, also für Windows, Linux und Apfel-Zeug. Ja. Genau. Und hier könnte ich auch die Frühkurve für die. Irgendwo ging das. Genau. Hier kann ich noch ein bisschen mit den Hüllkurven von den einzelnen Cranes arbeiten. Genau,
also. Natürlich darauf an, ob in der Kante jetzt gerade was ist oder nicht. Also, wo jetzt gerade der Sound ist, ob er da oben ist oder eigentlich gerade bei dem Durchgang halt noch viel gewünscht.
Parabolisch wäre eben diese weiche Glockenhüllkurve und Triangel wahrscheinlich nur dreieckig.
Entweder ohne so oder so Trapez. Ja. Weil du musst ja irgendwie das verlängern. Auch das, also ich denke mal, das ist ein und Abfallzeit und dazwischen ist dann sozusagen die Zeit, die Länge des Cranes. Das ist zumindest immer bei den Längern.
Und hier bei dem RCB könntest du einstellen, also die Anspielzeit und Dingsbums. Aber genau.
Wo gibt es hier noch von so ein frühes Plugin, so ein Granulasen-Plugin? Ja. So habe ich das kennengelernt irgendwie.
Das ist auch ziemlich bekannt.
Ja, das muss auch schon ziemlich alt sein.
KT-Granulator. Das sieht so aus. Also
ich kann mir nur die Farbe merken.
Sind auch eigentlich wieder die gleichen Parameter, ne? Also die genau die der Abstand der Cranes, die Länge der einzelnen Cranes, die Lautstärke ist es hier noch, das Panning, dann gibt es hier noch eine Verzögerung, Tonhöhe.
Hier gibt es keine spektakulären Presets zum Beispiel, also gerade ich glaube da bin ich vorhin drauf, wenn man Fuß dran loopt, dass das halt toll klingt, dann halt
die
Presets, die es gibt.
Das ist eigentlich mit dem Resequenzer und dem Sample Player auch. Das sind die gleichen Parameter und diese.
Genau, weil dann Sensor musst du halt schneller, musst du dir eben, wenn du dann wirklich 1000 Grades pro Sekunde abspielen willst, dann musst du dir irgendwie das auch die Organisation.
Für die Hardware aber rein kompositionstechnisch.
Genau, also es ist dann eigentlich das. Und dann würde man dann schon sagen, okay, du machst Granulaten kriegen, dann wäre es dann klar. Würde ich sagen.
Ja, ziemlich wichtig ist, Ding ist halt, dass man jeden Parameter verzufallen kann. Also, und das ginge dann schlecht.
Genau, ich denke mal, wir werden im Laufe der nächsten Woche, um nicht zu optimistisch zu sein, die ganzen Links zu den Programmen und so
noch. Für alle, die gerade mitschreiben wollen, also die Links kommen dann nochmal auf die Webseite oder ich kann es auch nochmal hinschicken. Genau.